Restruct Law, der Restrukturierungspodcast.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Podcast Restruct Law, der Restrukturierungspodcast. Mein Name ist Christian Heinze.
Und ich bin Heiko Schäfer. Hallo. Am 5. Oktober hat das Bundeskabinett temporäre Anpassungen in Sanierungs- und Insolvenzrecht auf den Weg gebracht. In Kürze ist damit zu rechnen, dass der Bundestag das Gesetz zur vorübergehenden Anpassung sanierungs- und insolvenzrechtlicher Vorschriften zur Abmilderung von Krisenfolgen, kurz SAN-INS-KG, auf den Weg bringen wird. Um es kurz zu machen, inhaltlich geht es um die Abmilderung der Insolvenzantragspflicht wegen Überschuldung und die Verkürzung gesetzlicher Prognose- und Planungszeiträume, insbesondere bei der Überschuldung von 12 auf 4 Monate. Zuvor hat der Gesetzgeber auch das neueste Gesetzeswerk, das StaRUG, bereits im Juli an 2 wesentlichen Stellen geändert. Das deutsche Restrukturierungsrecht bleibt eine Dauerbaustelle. Damit aber nicht genug. Es ist künftig mit weiteren Entwicklungen und damit Anpassungen in diesem Bereich zu rechnen. Die vorangehenden Bestrebungen hierzu spielen sich, wie zuletzt in Form der Restrukturierungsrichtlinie, auf europäischer Ebene ab. Dort ist man bemüht, die EU-Harmonisierung im Insolvenzrecht weiter voranzutreiben und vor allen Dingen bei grenzüberschreitenden Restrukturierungen sowie bei Insolvenzverfahren von Kleinst- und Kleinunternehmen Verfahrensvereinfachungen EU-weit zu implementieren. Was uns hier möglicherweise künftig erwartet, wollen wir natürlich wie immer neben weiteren Fragen mit unserem heutigen Gast, dem Partner der internationalen Anwaltskanzlei Dentons, Herrn Rechtsanwalt Daniel Friedemann Fritz, besprechen. Daniel, herzlich willkommen hier bei uns bei Restruct Law.
Ja, ich freue mich auch sehr, bei euch zu sein und auch von mir ein herzliches Willkommen und schön, dass ich da sein darf.
Hallo Daniel, du bist Partner im Frankfurter Büro von Dentons im Bereich Restrukturierungs- und Sanierungsrecht mit dem Schwerpunkt europäisches und internationales Insolvenzrecht. Du hast bei einem Altmeister der Insolvenzverwaltung, nämlich Ottmar Herrmann, deine Karriere begonnen und an Insolvenzverfahren wie Philipp Holzmann, Woolworth oder Karmann mitgewirkt. Herrmann Rechtsanwalt ist eine der Vorgängerkanzleien von HWW, wo du dann ebenfalls Partner warst. 2017 hast du dich entschieden, zu Dentons zu wechseln, um dich, Achtung Zitat, von der klassischen Insolvenzverwaltung hin zu einer Beratertätigkeit zu entwickeln. Zitat Ende. Du verfügst also nicht nur über Erfahrungen in der Insolvenzverwaltung, sondern auch in der Vertretung von Unternehmen und Gläubigern sowie des Managements bei außergerichtlichen Restrukturierungen sowie Eigenverwaltungs- und Regelinsolvenzverfahren. Du veröffentlichst und kommentierst regelmäßig zu Themen des deutschen und internationalen Insolvenzrechts und bist Herausgeber eines Kommentars zum COFINS AG, der Sonderregelung im Insolvenzrecht infolge der Corona-Pandemie, das Gesetz, das jetzt gerade abgeändert wird, um die Folgen der Energiekrise abzumildern. Heiko hat das gerade eben ja auch schon angesprochen. Daneben hast du dich über viele Jahre mit dem europäischen Restrukturierungsrecht intensiv beschäftigt und bist zu den aus Brüssel kommenden Themen immer wieder Vortragender und Panelist auf renommierten Veranstaltungen. Darüber hinaus bist du Private Expert der Europäischen Kommission für das Insolvenzrecht und Europasprecher der Arbeitsgemeinschaft Insolvenzrecht und Sanierung im DRV. Wie für jeden unserer Gäste haben wir auch für dich unsere 4 berühmten Fragen vorbereitet.
Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie in der Restrukturierung?
Mein Startschuss für die heutige Tätigkeit war im Jahr 1994. Ich fand Jura total langweilig. Es hat mich überhaupt nicht interessiert, warum der A gegen den B einen Anspruch hat. Das war so theoretisch. Und dann durfte ich ein Praktikum bei der damaligen Treuhandanstalt machen und habe erfahren können, wie es ist, wie schwierig es ist, aber auch wie herausfordernd und wenn es klappt, auch wie befriedigend es ist, ein Unternehmen, was da niederliegt, wieder nach vorne zu bringen, den Mitarbeitern auch neue Hoffnung zu geben und aus einer schwierigen Situation eine gute Lösung zu bauen. Das hat mich dann bewogen, mich mit Insolvenzrecht, damals noch Konkursrecht, zu beschäftigen und so konnte ich dann auch mein Jurastudium zu Ende bringen.
Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit?
Das hatte ich ja eigentlich gerade schon vorweggenommen. Das Spannende ist eben, wir haben das Privileg als Sanierer, Restrukturierer, Insolvenzverwalter eben mit ganz vielen Menschen arbeiten zu dürfen, Unternehmen besondere Situationen kennenzulernen, Ausgleich zu schaffen zwischen den Beteiligten in schwierigen Situationen, wieder Vertrauen zu schaffen, verschiedene Branchen kennenzulernen. Also es wird uns eigentlich, glaube ich, nicht langweilig in unserem Job. Und ich hatte damals gelernt, in meinen ersten Jahren, es war gar nicht so einfach, dann eben auch mal mit diesem Problem umzugehen, weil man dann doch eben oft nach Hause geht aus dem Büro und es ist noch vieles offen, vieles ungelöst, vieles schwierig. Das Entscheidende ist, dass wir einfach morgens aufstehen und sagen, wir probieren es wieder und wir kriegen wieder ein Stückchen was gelöst.
Auf welchen Erfolg sind Sie besonders stolz?
Ja, da muss ich natürlich dann mein Leuchtturmfall, den ich damals mit Studenten bringen durfte, vor 5 Jahren erwähnen, Paracelsus-Kliniken. Das war eben in besonderem Maße ein Fall, wo es um Vertrauen ging, dass eben der damalige Alleingesellschafter auch gesagt hat, es funktioniert so nicht mehr, wir müssen jetzt ein Restrukturierungsteam nach vorne lassen, um mit den Banken eine Lösung zu finden im Interesse des Erhalts des Unternehmens.
Welche Entscheidung würden Sie heute anders treffen?
Ja, ich hatte mich ja dann 2017 auch entschieden, die Kanzlei zu wechseln und mir noch weiter den Fokus in die Beratertätigkeit zu legen. Vielleicht wäre das ein Thema gewesen, dass ich schon ein bisschen früher mich mehr in die Beratungsschiene entwickelt hätte. Aber am Ende des Tages ist alles gut, so wie es geworden ist.
Daniel, du hast es eben gerade erwähnt, der Fokus mehr auf die Beratertätigkeit. War das rückblickend eine weise Voraussicht, weil ja letztlich Brüssel der Totengräber des deutschen Insolvenzverwalters ist?
Das würde ich so jetzt gar nicht sagen, dass es der Totengräber ist, des Insolvenzverwalters. Ich glaube, was die große Linie ist, ist, dass es eben auch in der Insolvenzverwaltung, in der Sanierung hin zu mehr Teamplay geht. Das ist, glaube ich, eher so die Linie, die ich sagen würde. Und ja, ich habe das natürlich auch dort mitbekommen, dass sich das immer mehr eben in sage ich mal, einen konsensualen Ansatz entwickeln wird und es eben da auch gut und richtig ist, in größeren Teams zusammenzuarbeiten, auch mit anderen Kollegen, mit anderen Kanzleien, mit anderen Institutionen.
Vielleicht kannst du uns bitte so einen Überblick geben, welchen Stand haben eigentlich so die Brüsseler Bemühungen gerade erreicht? Was folgt als nächstes und wie wird es weiterlaufen?
Das ist natürlich ein weites Feld. Momentan ist
kurz und knapp. Erstmal. Auf die Details kommen wir später.
Der Stand ist der, die öffentliche Konsultation ist abgeschlossen weitgehend. Die Experten haben ihren Input gegeben und alle schauen darauf, dass wie angekündigt zum 7. Dezember ein Vorschlag herauskommen wird.
Also es ist sozusagen eine neue Regelung unterwegs aus Brüssel. Das ist sozusagen jetzt das Vorgeplänkel, sage ich mal, zu einem neuen Vorschlag, der dann im Dezember, wie du sagst, kommen wird. Wie muss man sich das in Brüssel im Europäischen Parlament dann auch vorstellen? Wie läuft das so? Also jetzt kommt der Vorschlag aus der Kommission. Lässt sich da schon ein Trend ablesen, auch sag ich mal, was so die politische Einflussnahme, also du bist für den DHV unterwegs, das ist ja auch im besten Sinne eine Form von Lobbying, was ihr dort betreibt, um letztlich die, sag mal, Chancen und Möglichkeiten auszuloten, was kann man wie umsetzen, wie wird es laufen, wie ist es mit anderen Vereinigungen? Wir haben ja gesehen, dass es verschiedene jetzt Stellung genommen haben, auch in dem ersten Prozess. Wie ist so der Stand der Dinge und wie denkst du, wird das weitergehen? Oder was ist auch die Erfahrung aus den vorangegangenen Sachen?
Also man muss da, glaube ich, die einzelnen Prozessschritte unterscheiden. Zunächst einmal gibt es eben gewisse Vorgehensweise der Kommission, die bei jedem Gesetzgebungsverfahren mehr oder weniger gleich ist. Die Kommission beschäftigt sich aufgrund bestimmter Initiativen mit bestimmten Themen. Die Harmonisierung des Insolvenzrechts ist wohlgemerkt schon 2008 vom Europäischen Parlament angestoßen worden und ist auch ein Thema, was mit diesem Projekt bestimmt nicht abgeschlossen sein wird. Das ist also ein iterativer Prozess, wo immer verschiedene Bausteine dazukommen werden. Es fing mit der Europäischen Insolvenzverordnung an. Der präventive Restrukturierungsrahmen sieht sich auch schon mal als erster Baustein der Harmonisierung. Damals in der Form, dass man für fast alle Staaten neues Recht möglichst auf einer weitgehend gemeinsamen Grundlage schafft. Und jetzt sind wir eben in die entscheidende Phase eingetreten und da werden wir mit kleinen Schritten reingehen. Aber ich glaube, das werden weitere Initiativen aus Brüssel kommen, eben das nationale Insolvenzrecht zu harmonisieren, sprich also das, was wir in der INSO sehen, die INSO zu ergänzen und da eben vielleicht daneben noch weitere Themen anzubieten oder auch eben in die konkreten Regelungen reinzugehen. Das ist der rechtliche Rahmen. Und von Institutionellen ist es so, wie kann man Einfluss nehmen in Brüssel? Die Kommission beschäftigt sich mit den Themen in der Form, dass sie Experten, sogenannte Private Experts, einberuft, die dann mit ihnen, das geht in der Regel ein halbes Jahr, immer wieder. Früher, vor Corona, waren es persönliche Meetings. Während Corona, jetzt in unserem konkreten Fall hier, waren es eben leider nur virtuelle Meetings, was von der Qualität der Einflussnahme oder auch Möglichkeit, wirklich intensiv auch mal Gespräche zu führen, viel schlechter ist leider. Aber immerhin gab es diese Videokonferenzen. Die Private Experts werden dann in der Regel auch in Untergruppen aufgeteilt, dass man eben zu bestimmten Themen, Harmonisierung Insolvenzanfechtungsrecht, Prepack etc. für einzelne Gruppen bildet. Dann erarbeitet man bestimmte Thesen. Das ist unterschiedlich. Bei der ONSVO haben wir als Experten auch wirklich konkret Formulierungsvorschläge gemacht, wie konkret wir jetzt uns also ergänzende Vorschriften oder Änderungen der ONSVO vorstellen. Beim jetzigen Projekt wurde sehr viel Input gegeben in eher abstrakter Form, eher in Form von Thesenpapieren, Ausnahmeanfechtungsrecht, da vielleicht noch später dazu. Und die Kommission hat sich hier sehr stark eben auch mit DGFISMAS, ist die Kapitalmarktunion, abgestimmt. Und auch wir Experten wissen deshalb eher wenig, was genau und konkret uns erwarten wird. Wir kennen die einzelnen Themenblöcke, die auf uns zukommen werden, aber konkrete Vorschriften etc. haben wir in diesem Fall leider nicht gesehen, anders als damals bei der ONSVO.
Daniel, wir wissen, dass die deutsche Einflussnahme damals bei der Restrukturierungsrichtlinie ja durchaus erheblich war. Das hatten wir auch erörtert, unter anderem mit Professor Hirte damals im Deutschen Bundestag. Was erwartet uns diesmal? Haben wir hier auch, sage ich mal, von deutscher Seite her die Aussicht auf eine größere Einflussnahme, was da entsteht? Man sieht es ja auch ein Stück weit an der Anzahl der Stellungnahmen im Jahre 2021, dass also gut 45% von den insgesamt gut 130 Rundstellungnahmen hier aus Deutschland kamen, mit deutlichem Abstand beispielsweise vor Italien mit, ich glaube, 12 Stellungnahmen haben wir da gesehen. Ist das diesmal auch wieder zu erwarten? Ist das Gewicht besonders stark, was das betrifft? Wie würdest du das so ein Stück weit einschätzen?
Der Prozess ist ja, wie gesagt, jetzt schon auf Ebene der Kommission weit vorangeschritten. Man kann dort auch nachlesen auf der Seite der Kommission, welche Stellungnahmen es gibt. Es sind jetzt bei diesem Harmonisierungsprojekt viel weniger Stellungnahmen insgesamt. Und die Verteilung auf die einzelnen Mitgliedstaaten ist auch viel ausgewogener. Also dieser Run, dass gerade von deutscher Seite ganz viele Stellungnahmen reingegangen sind, ist eher weniger. Wie kann dann Deutschland Einfluss nehmen? Wir müssen eben unterscheiden den Prozess der Kommission mit den Experten und intern und den Stellungnahmen. Der ist jetzt eigentlich schon abgeschlossen. Die Kommission ist jetzt am Arbeiten und Erarbeiten eines Kommissionsvorschlags für eine konkrete Maßnahme. Wir erwarten hier entweder wieder eine Richtlinie, welche aber auch vielleicht und oder mit einem Vorschlag versehen wird. Also das hatten wir ja bei der präventiven Restrukturierung auch gesehen. Da gab es 2014 einen Vorschlag, der dann in manchen Ländern wie Spanien aufgegriffen wurde. Und 2016 gab es dann die Richtlinien, weil der Vorschlag nicht weitgehend genug umgesetzt wurde.
Du hast es eben schon ein bisschen so angesprochen, hast das auch in einem Artikel in der Börsenzeitung nochmal festgehalten. Die europäischen Entwicklungen sind ja im Moment, sag ich mal, der Motor auch gerade auch im deutschen Insolvenzrecht. Was dort so gerade passiert, geht viel auf die europäischen Initiativen zurück. Und die kommt, das hast du eben auch schon gesagt, ja aus diesem Thema Marktangleichung, Investorenschutz, aus dieser Richtung. Das ist ja sozusagen das vordringende Thema. Gibt es aus deiner Sicht da noch andere Zielstellungen sozusagen, die dann darunter liegen oder vielleicht auch darüber liegen, die man jetzt nicht so auf den ersten Blick sehen kann? Oder ist dieses Stichwort Investorenschutz, wie kann ich Gesellschafter, Investoren schützen, um hier also auch langfristige Investments zu tätigen?
Ja, also ich glaube, es sind da in der Tat zwei Quellen zu beobachten. Das eine Thema ist eben die Kapitalmarktunion, die eben ganz klar die Divergenzen der Märkte sieht. Und das sehen wir ja im Prinzip, Stichwort Forum Shopping. Und wenn wir auch die Insolvenzgründe nicht angleichen werden, werden wir auch weiterhin Forum Shopping haben, weil bestimmte Strukturierungen dann von vornherein antizipieren, ob es in einem Mitgliedstaat Überschuldungsthemen gibt etc. Also da werden wir keinen großen Schritt machen mit der Angleichung in dem Sinne, dass die Strukturierungen von Finanzprodukten, von Unternehmensgestaltungen etc., dass die sich da ändern werden. Und letztlich geht es halt immer darum, dass Investoren eben in die Lage versetzt werden sollen, in die einzelnen Mitgliedstaaten Vertrauen schöpfen zu dürfen und möglichst eben einen gemeinsamen Markt zu sehen. Und das ist auch jetzt mittlerweile in den heutigen Zeiten ein noch wichtigeres Thema geworden, Geopolitik. Wir wollen als Europa als einheitlicher Markt bestehen gegen andere, noch mächtigere, noch größere Blöcke und erlauben uns halt eben weiterhin so eine Kleinstaaterei. In Amerika war, glaube ich, das Insolvenzrecht eines der ersten Bundesgesetze, weil man damals schon eben in diesem jungen Staatenbund gemerkt hat, wenn man eben die Staaten haben sicherlich ihre eigenen Rechte in verschiedenen Bereichen, aber für das Funktionieren eines grenzüberschreitenden oder innerhalb der Föderation befindenden Rechtssystems ist halt wichtig, dass man eben gerade in so einer Insolvenzsituation gleiche Rechte hat. Und das ist bei uns immer noch Stückenwerk und Flickenteppich.
Übrigens ja auch durchaus getrieben aus Investorensicht damals, also Stichwort genau. Eisenbahnkrise und so weiter, wo ja dann die Eisenbahn auch nicht an irgendeinem Bundesstaat Halt machte, sondern darüber hinausging und dann da Themen entstanden, genau. Wo man gesagt hat, wir brauchen es auf ganz staatlicher Ebene.
Dann. Wenn ich es richtig weiß, ist dann ja auch der Haircut so entstanden, dass die Investoren Engländer waren und die Eisenbahnbetreiber waren Amerikaner und deshalb war es natürlich auch günstig, einen Schuldenschnitt machen zu dürfen.
Genau, das könnte auch eine Rolle gespielt haben. Ich habe davon gehört. Aber nochmal zurück zu diesen Zielen auch. Du hast es angesprochen. Wie ist es eigentlich aber mit dem, ja, was wir in Deutschland immer gerne ins Schaufenster stellen, nämlich Erhalt des Unternehmens? Wir kommen ja da ein bisschen aus einer anderen Ecke sozusagen. Spielt das in den Bemühungen überhaupt eine Rolle? Oder wie ist da im Moment, sag ich mal, die Gemütslage in Brüssel? In Berlin sehen wir ja gerade aktuell auch vor dem Hintergrund Energiekrise, dass man dieses ganz weit oben hin positioniert, sagt, oh Gott, wir müssen alles erhalten, möglichst stützen und so weiter. Ich glaube, da fehlt vielleicht auch so ein bisschen Vertrauen in die Regelung des Insolvenzrechts manchmal an manchen Stellen. Aber wie ist das in Brüssel? Spielt das da eine Rolle, das Thema Arbeitsplätze, Erhalt des Unternehmens?
Also was eben aus Ebene der Justizkommission sich wie ein roter Faden durchzieht und das geht noch auf die vorletzte Kommissarin Viviane Reding zurück, ist eben ein großer Impetus, gerade im Justizbereich auf europäischer Ebene, für die kleinen und kleinsten Unternehmen was zu machen. Das hat man einfach auch festgestellt, dass noch viel stärker als in Deutschland die europäische Wirtschaft sehr stark auf kleinen und Kleinstunternehmen basiert. Wir haben in Deutschland einen relativ starken Mittelstand historisch, einerseits von der wirtschaftlichen Macht, aber auch wenn man sich die Verteilung zwischen ganz großen und ganz kleinen Unternehmen anschaut, ist es in Deutschland eher so ein bisschen atypisch, dass wir viele Mittelständler haben. In anderen Ländern ist es eher so, da gibt es wenige große und ganz, ganz viele kleine Unternehmen. Und für die ist es halt sehr schwierig, eine Restrukturierung effektiv darzustellen. Und das war schon immer der Impetus.
Weil man sieht es ja, in Deutschland sieht man es ja schon, auch wenn man auf die Insolvenzgeschehen schaut, auf die Insolvenzzahlen. Klar gibt es natürlich Mittelständler, ganz klar, aber eine ganz große Anzahl mäßig sind natürlich auch Klein- und Kleinstunternehmen. Ja. Insoweit liegt das ja schon, glaube ich, ist das auf der einen Seite ein wichtiger Fokus, auf der anderen Seite habe ich mich so gefragt in der Vorbereitung, werden da jetzt schon, sage ich mal, so Grundzüge, Grundlagen gelegt, um dann gegebenenfalls auch auf größere Einheiten das sozusagen anzuwenden, so eine Erprobungsphase, wo man sagt, okay, wir gucken mal bei den kleinen und kleinsten Unternehmen, wie funktioniert das dort? Und muss man jetzt sozusagen schon aufpassen?
Also ich glaube, es ist eher andersrum. Der präventive Restrukturierungsrahmen ist damals ja auch noch von der Kommission Reding ins Leben gebracht worden mit der Zielvorstellung, damit eben auch kleineren Unternehmen einen sicheren Rechtsrahmen zu geben, sich zu restrukturieren. Es wurde dann in die Richtung auch entwickelt und dahin gebetet, sag ich mal, dass es eher für die Großen ist. Es gibt sicherlich jetzt auch vielleicht irgendwann wieder einen Durchsickerungseffekt, dass ähnlich wie beim Starhawk man eben sagt, am Anfang ist es beraterintensiv, weil Neuland. Wenn es dann aber nach und nach erprobt ist, funktioniert es auch für kleinere Unternehmen. Wir haben jetzt interessanterweise ja auch beim Starhawk gesehen, dass es da eben auch ganz kleine Fälle gibt, die schon Starhawk machen, eben auch große und wenige, aber leider nur insgesamt.
Die berühmte Salatbar in Hamburg.
Genau. das ist, glaube ich, jetzt schon in Brüssel nochmal gesehen worden, dass bisher das Ziel verfehlt wurde, gerade für die kleinen Unternehmen sowas was zu machen und deshalb versucht man jetzt eben ganz bewusst ein Verfahren für kleine Unternehmen zu schaffen, wo man einfach bislang sagt, die Verfahren werden bislang mangels Kostendeckung gar nicht eröffnet. Und wenn sie eröffnet werden, wird eben ein Großteil der Masse für Verfahrenskosten verwendet. Und insoweit sieht man das dort als Fehlallokation. Da kann man sich natürlich auch drüber streiten. Stichwort Ordnungsfunktion des Insolvenzverfahrens. Auf der anderen Seite muss man eben.
Du nimmst mir sofort das Wort aus
Ja.
dem Mund sozusagen,
Auf der anderen Seite eben.
was ja im deutschen Insolvenzrecht auch gerne rausgestellt wird. Das muss ja alles seine Ordnung
Und
haben.
da ist aber, glaube ich,
Ganz
dass das
wichtig.
fairerweise ist dort das Spannungsfeld zwischen, sagen wir mal, staatliche gelenkte Ordnungsfunktion und auf der anderen Seite eben ist gar nicht der Schuldner auf der Gegenseite, finde ich. Das ist die Fehleinschätzung, sondern auf der anderen Seite dieses Spannungsfeld steht die Gläubigerautonomie. Ja, und
Ja,
auch.
wobei wir ja schon sehen, dass, sagen wir mal, da vor dem Vertrauen kommt erstmal das
Ja.
Interesse. Und viele Gläubiger sich ja gar nicht dafür interessieren. Also gerade in kleinen Kleinstverfahren sehen wir ja bis auf eine Forderungsanmeldung eigentlich nichts von den Gläubigern. Das ist ja leider so. Und da möchte sich auch keiner groß noch mit beschäftigen. Es wird ausgebucht, es ist traurig, nicht schön, aber wird hingenommen einfach. Auch vor dem Erwartungshorizont, es kommt ja eh nichts zurück, lohnt sich gar nicht nochmal. Da was zu investieren.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ein guter Punkt, also Gläubigerinteresse. Und da kommen wir, glaube ich, nochmal auf den Punkt, den ihr vorher angesprochen habt mit der Politik, ne? Wahrnehmung des Insolvenzrechts, dass es eine gute Lösung sein kann, dass es was helfen kann. Da müssen natürlich auch die Gläubiger wieder Vertrauen gewinnen, dass doch was da rauskommt, ne?
Daniel, Vertrauen ist ein gutes Stichwort. Wir sehen ja aktuell im deutschen Insolvenzrecht, ja, situationsgebundene und abhängige Entscheidungen aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Kann man sagen, dass die europäischen Rechtsetzungen daher langfristiger Natur sind und dann so die kurzfristigen, situationsangepassten Entscheidungen eher dem nationalen Gesetzgeber überlassen werden sollen? Und dann, ja, Stichwort Vertrauen. Wie verlässlich ist denn das deutsche Insolvenzrecht oder überhaupt ein Insolvenzrecht, an dem permanent solche situationsgetriebenen Änderungen vorgenommen werden?
Also ich glaube, dass das deutsche Insolvenzrecht einfach als System, wie es schon seit langer Zeit existiert, eigentlich glaube ich schon ein gutes System ist, in das man vertrauen darf. Und wenn man es mal mit einem großen Abstand betrachtet, würde ich auch sagen, dass jetzt die Änderungen, die Eingriffe in das Insolvenzsystem sicherlich Änderungen auf Ebene der Insolvenzindustrie, wenn ich es mal so sagen darf, nach sich gezogen haben. Also, dass sich die Strukturen der Verwalterkanzleien und mittlerweile eben auch der Sanierungsberater, die da eine Rolle spielen. Mittlerweile ist ja keiner mehr Insolvenzverwalter, das sind ja alles nur noch Sanierungsexperten, dass sich da sehr viel geändert hat. Aber ich würde sagen, für die Gläubiger und für den Schuldner hat sich weniger verändert. Eher sehen wir ja gerade so einen Trend, dass nachdem die Insolvenz auch viele gute Ergebnisse gezeitigt hat, wir jetzt aufgrund der Abwesenheit von vielen Insolvenzverfahren und aufgrund der Abwesenheit dann eben auch von erfolgreichen Insolvenzen jetzt wieder so eine Situation haben, wo man gerade von der Politik immer wieder versucht, die Sanierung durch die Insolvenz zu vermeiden. Ob das jetzt eine gute Entwicklung ist, weiß ich nicht.
Da darf man sicherlich große Fragezeichen dran machen, da bin ich voll bei dir. Bevor wir vielleicht nochmal das eine oder andere, was jetzt auch in der Diskussion ist, nochmal vielleicht ein bisschen genauer anschauen. Eine Frage noch, die mich bewegt hat, auch im Vorfeld jetzt in der Vorbereitung. Wir sehen ja in Deutschland gerade, dass zwei Verbände versuchen, sag ich mal, hier die Selbstverwaltung der Insolvenzverwalter, der Sachwalter und Registrierungsbeauftragten voranzubringen. Es hat im BMJ dazu auch entsprechende Abstimmungen geben, beziehungsweise Runden, in denen darüber gesprochen würde. Stichwort Verwalterkammer und ähnliche Dinge, die also auf die Selbstverwaltung oder auch Nicht-Selbstverwaltung, wenn es beim Justizministerium angesiedelt wird, Vorauswahlliste etc. pp., diese Themen. Wie sinnvoll ist das eigentlich, solche detaillierten Regelungen jetzt noch sozusagen zu implementieren? Das geht jetzt ja auch vom Justizministerium aus, weil man irgendwie meint, da muss man was ändern, was regeln. Oder ist das auch ein Thema, was in den europäischen Überlegungen schon eine Rolle
Also,
spielt?
ich denke, dass wir jetzt hier nicht zurück müssen ins Mittelalter und Zünfte und Gilden erschaffen sollten, um es mal ganz provozierend zu sagen. Das ist kein Fortschritt. Und das wird auch sicherlich europäisch dann möglicherweise ein Problem werden, Weil das sind ja alles Dinge, die jetzt berufseinschränkend sind und ich verstehe nicht, was der Sinn sein soll, den Zugang zu einem freien Beruf durch solche Gilden und Zünfte zu beschränken. Ich war mal für InsurEuropia auch tätig im Bereich Insolvenzverwaltung und da haben wir mal so vergleichende Studien gemacht. Damals war es so, dass in Deutschland pro 1,5 Milliarden Bruttoinlandsprodukt ein Verwalter kam und in Frankreich waren 7,5 Milliarden Bruttoinlandsprodukt ein Verwalter. Ein totaler Closed Shop. Wenn man selber mal betroffen ist von so einem französischen Verfahren und versucht dort mit den Leuten zu sprechen, das ist nicht möglich. Die haben so viele Fälle, die Verwalter dort, die aber auch viel schlechter honoriert werden als bei den deutschen Verwaltern, muss man auch wieder fairerweise sagen. Deshalb ist es sehr schwierig, mit denen als Gläubiger ins Gespräch zu kommen. Und das ist ja auch der Hintergrund gewesen von verschiedenen deutsch-französischen Ansätzen, in Frankreich die Gläubigerautonomie zu stärken. Also da ist eine sehr große Unzufriedenheit institutioneller Gläuber in Frankreich, die eher sagen, wir bräuchten in Frankreich eher ein deutsches System, mehr Wettbewerb unter den Verwaltern, mehr Möglichkeiten der Gläubiger einzustellen, nicht diese Closed Shops, dass es für internationale Fälle nur eine Handvoll von Verwaltern gibt, immer bestellt werden etc. Also da ist Frankreich eher ein schwieriges Beispiel. Ein anderes Land, was ich kennengelernt habe, wo es eine starke Verkammerung gab, war dann Russland.
Gut, wenn ich dich richtig verstehe, du hattest, fanden wir sehr schön, davon geschrieben, wir bräuchten im BMJ mehr Lokführer und weniger Schrankenwärter. Das ist, glaube ich, dann sozusagen eine Initiative, die eher den Begriff Schrankenwärter zu befassen ist, wenn ich dich richtig
Was
verstehe.
hatte ich damit
Okay.
gemeint, mehr Lokführer? Ich fand es toll, dass das BMJ bei der EuNSVO gesagt hat, es wird Konzerninsolvenzrecht auf uns zukommen. Wir überlegen uns das mal in Deutschland, machen mal einen Entwurf. Der wurde dann in Brüssel auch wirklich mit Freude gelesen und aufgenommen.
Daher lass uns noch mal schauen auf einzelne, ja, hier anstehende Harmonisierungspunkte. Aus Kommissionssicht gibt es ja hier einige Themen, wo man also sozusagen Harmonisierungsbedarf sieht. Und der bezieht sich ja im Wesentlichen auf die Punkte Definition der Insolvenzverfahrensauslöser, die Forderungsrangfolge, das Aufspüren von Vermögenswerten, also Stichwort Asset Tracing, dann ja Geschäftsleiterhaftung sowie das Training der Gerichte. Wenn wir mal aus deutscher Sicht auf diese Punkte schauen, ja, ist das jetzt wirklich für uns hier in Deutschland ein höherer Standard? Oder schrauben bin ich hier vielleicht sowas, vielleicht ein Stück weit auch zurück, wenn man mal auf die Überschuldung als einen die Insolvenz auslösender Grund schaut?
Ja, also ich denke, das Thema Insolvenzantragsgründe, Harmonisierung, das Thema ist vom Tisch. Und wenn es dann eben solche Themen gibt wie jetzt Insolvenzgerichte, Schulung der Gerichte, Effizienz der Verfahren, da ist sicherlich von der Europäischen Kommission Deutschland auch nicht adressiert. Und da kann man da eine Befürchtung hegen, dass man sagt, wir haben ja eigentlich gute Standards in Deutschland, die sollen runtergefahren werden. Aber wir sehen es jetzt beispielsweise auch bei anderen Themen, Anfechtungsrecht etc., dass sich die Kommission schon bewusst ist, dass es eben Länder gibt, wo bestimmte Sachen besonders gut funktionieren und dass man da eben nicht eine Nivellierung nach unten betreiben möchte, sondern eher sagt, wir möchten den Staaten, wo die Gerichte besonders langsam sind, wo die Entscheidungen schwer nachvollziehbar sind, da möchten wir helfen und die sollen sich vielleicht an denen orientieren, wo es besser läuft. Aber man möchte jetzt hier nicht, sagen wir mal, die Guten und Schnellen einhegen und verlangsamen und den Knüppel zwischen die Beine werfen. Das ist, glaube ich, fernliegend, dass man das vorhat.
Das deutsche, ja, Insolvenzanfechtungsrecht, du sagtest es eben schon, Daniel, soll ja mit Blick auf den potenziellen 10-Jahres-Zeitraum ein, ja, sogenannter Investorenschreck sein. Jetzt sehen wir äußerst selten Fälle, die sich also hier in der Nähe des 10-Jahres-Zeitraums bewegen. Und schließlich betrifft eine Anfechtung auch ein Stück weit auch das Vertrauen der betroffenen Gläubiger, bei dem es sich ja nicht selten um eben auch Geschäftspartner des Unternehmens handelt. Warum will man
Also,
da jetzt zwingend dran?
ich glaube, warum ist das Thema aber trotzdem eben so wichtig? Das ist eben das Thema mit den Kapitalmärkten. Für einen Investor ist einfach wichtig die sogenannte Hardening Period. Ich möchte wissen, wann ist meine Transaktion in trockenen Tüchern? Wann bin ich sicher, dass Geld, was ich bekommen habe, ich behalten kann? Wann bin ich sicher, dass eine Sicherheit auch insolvenzfest gewährt wurde? Und wenn man dann das bringt jetzt eben auch die Beratung mit sich, dass man eben nicht nur die gescheiterten Unternehmen sieht, sondern eben auch eine Strukturierung von Produkten und Entwicklung, wenn man dann eben Gutachten schreibt, wie ein bestimmtes Produkt, Finanzierungsprodukt innerhalb der EU zu gestalten ist, dann wird natürlich auch immer angefragt, wann und wie ist das insolvenzfest.
Ein Thema, was wir da sicherlich auch sehen werden und nachlesen werden können, ist ja einheitliches Prepack-Verfahren. Kannst du uns noch mal so ein bisschen da mitnehmen? Also das soll ja ein der Insolvenz vorgelagertes einheitliches Liquidations- oder vereinfachtes Liquidationsverfahren sein, wo ich insbesondere auch über einen vorbereiteten Unternehmenskauf, vereinfachten M&A-Prozess, sag ich mal, die Dinge beschleunigen kann und jetzt nicht mit einem Riesenaufwand, da mal so Stichwort Kanonen und Spatzen, jetzt versuche gerade bei Kleinst- und Kleinunternehmen dort jetzt mit viel Aufwand sozusagen eine Unternehmensübertragung hinzubekommen noch. Hast du da schon Gefühl, wo das hinlaufen wird und wie relevant das sein wird? Weil es gibt ja durchaus auch, gab ja Kritik auf der Veranstaltung, die der DAV in Brüssel gemacht hat dieses Jahr, wo es dann hieß, naja, das führt doch nur dazu, dass da irgendwie zu ganz geringen Preisen schnell noch was verschleudert wird, kurz vor knapp.
Ja, jetzt hast du eigentlich mir schon wieder alles vorweggenommen, jetzt hast du das Spiel so verdreht. Fair enough. Also da kann man wirklich, gerade beim Prepack, es ist schwierig jetzt hier im Kaffeesatz zu lesen, was da kommen wird. Es ist einfach, die Kommission hat halt eben mitbekommen, dass gerade eben auch die Angelsachsen da eben sehr gut sind, ihre Themen zu promoten. Dort ist der Prepack ja aber auch entstanden, weil die in der gar nicht so sehr Unternehmen nach der Insolvenzeröffnung fortführen können, wollen und dürfen, nach ihrer Rechtslage. Deshalb war das dort weitgehend alternativlos. Das muss man ja auch mal wissen, wo kommen denn bestimmte Themen her und warum gibt es einen Prepack in manchen Ländern. Deshalb stelle ich mir schon auch die Frage, brauchen wir in Deutschland Prepack etc.? Muss man immer sehen, ja, wir haben halt ein vorläufiges Insolvenzverfahren. Das heißt, wir bereiten in einem vorläufigen Insolvenzverfahren ja auch eine Art Prepack vor, in der Regel, weil wir dann sagen, nach Insolvenzeröffnung wissen doch eigentlich, ob wir vielleicht sogar eine Stunde nach Insolvenzeröffnung schon den Asset-Deal unterschreiben und dann hoffen, dass die Gläubigerversammlung uns dann am Schluss auch grünes Licht gibt oder auch ein Gläubigerausschuss dann eben auch noch zustimmen kann. Da haben wir ja schon ein Prepack, weil wir halt ein vorläufiges Verfahren haben. Aber es gibt eben auch Mitgliedstaaten, die haben kein vorläufiges Verfahren. In Deutschland wäre ja ein Prepack, dass man sagen würde, wir schaffen das vorläufige Verfahren ab, wir bereiten das alles vor oder wir machen es wirklich mal so, wie der Richter schreibt, nach sechs Wochen im Gutachten.
Also das ist ja so eine heilige Kuh wie die Überschuldung. Also ich glaube, das werden wir nicht so schnell sehen. So
halte ich auch.
Hat ja auch gute Vorteile.
Halte ich jetzt auch nicht für zielführend. Wobei da haben auch jetzt schon Marktteilnehmer, bekannte Verwalterkollegen, haben auch schon mal gesagt, ja, wieso machen wir das denn nicht so, wir eröffnen gleich und dann gibt es Insolvenzgeld eben nach Eröffnung. Ich fände es als Option, fände ich das gar nicht schlecht zu sagen, entweder gibt es halt ein vorläufiges Verfahren, wo ich gerade eben auch noch gar wirklich keinen Plan habe, wie ich es so äußern kann, und es gibt vielleicht auch ein Verfahren, was schon ganz gut vorbereitet ist. Ich eröffne sofort, räume die Gläubigerversammlung an in zwei Monaten und kriege dann nochmal das Insolvenzgeld und dann wäre vielleicht auch mal ganz interessant. Ne?
Wobei Stichwort Insolvenzgeld, das ist ja eh schon vielen ein Dorn im Auge, sagen wir mal außerhalb von Deutschland. So ein Stichwort Verzerrung, Subventionierung von Unternehmen. Glaube ich, da sind wir auch noch nicht am Ende der Fahnenstange angelangt. Das ist sicherlich auch eines der dickeren Bretter, wo man vielleicht jetzt auch nicht gleich durchkommt, aber ich denke, dass es auch auf europäischer Ebene durchaus im Fokus ist, das Thema. Ist ja eine deutsche Besonderheit.
Das Thema spielt eine Rolle im Zusammenhang mit Ranking of Claims, dass man sich überlegt hat, das ist ja auch eine Divergenz, dass es eben in Deutschland gibt es eben weitgehend nur Insolvenzforderungen, fertig, dann gibt es keine Rangklassen. In anderen Ländern gibt es erstmal der Fiskus, der Geld bekommt, dann oder Gläubiger, Forderungen aus einer bestimmten Zeit oder die Arbeitnehmer, die vorrangig sind. Und das ist dann eben ein Auffangthema, wenn ich kein Insolvenzgeld habe, dass ich eben dann vorrangige Insolvenzforderungen habe. Und da ist das Insolvenzrecht, glaube ich, sehr stark mit dem Sozialrecht verzahnt. Insolvenzgeld oder Vorränge für Arbeitnehmer oder für den Fiskus. Und deshalb hat man das Thema jetzt erstmal nicht so angefasst, weil man gesagt hat, das geht über das Insolvenzrecht hinaus. Da greift man zu stark eben auch in soziale Themen ein.
Somit sind wir leider schon wieder am Ende unserer aktuellen Podcast-Folge angekommen, indem wir den Blick nach vorn gerichtet haben, wie es seitens der EU-Kommission mit den Harmonisierungsbestrebungen auf EU-Ebene weitergeht. Wir sagen vielen Dank, Daniel, für die spannenden Einblicke und das interessante Gespräch. Wie immer freuen wir uns über Ihre Fragen, Anregungen, Kritik und auch Lob. Sie können uns über LinkedIn und im Internet unter www.restruct.law oder per E-Mail unter podcast@restruct.law erreichen.
Wir sagen danke fürs Zuhören, bleiben Sie uns gewogen und wünschen Ihnen eine schöne Herbstzeit. Wir freuen uns auf das nächste Mal und wünschen bis dahin viel Spaß beim Sanieren.
Tschüss und bis bald.
Restruct Law, der Restrukturierungspodcast von Dr. Christian Heinze und Heiko Schäfer.